So, ihr Lieben, ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, über das Leben in den Häusern. Und ein Punkt davon war, dass wir gegenseitig uns austeilen von den Dingen, die wir sozusagen persönlich von Gott empfangen haben, in unserer persönlichen Zeit mit Gott. Und im Gespräch dann haben wir dann nochmal gemerkt, dass wir das noch nicht weiter thematisiert haben. Was tue ich in meiner persönlichen Zeit mit Gott? Wann habe ich diese Zeit? Was mache ich da? Was passiert da? Und da möchte ich einfach jetzt nochmal anknüpfen, da nochmal ein paar Dinge zu nennen, die wichtig sind. Anfangen möchte ich damit zu sagen, dass es wunderbar ist, wenn wir in Gemeinschaft sind, wenn wir gemeinsam singen, loben, beten, danken, und dass es da aus meiner Sicht relativ leicht ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Zumindest fällt mir das so auf, dass es in der Gruppe doch ein Stück leichter ist, wenn wir uns da gegenseitig helfen können. Und wir haben Zeiten im Jups zusammen, wir haben Zeiten, wo wir im Gottesdienst zusammen sind, wir haben Zeiten im E-Kurs. Und trotzdem ist es absolut lebenswichtig, als Christ eine persönliche Zeit mit Gott zu haben. Also egal, wie viele Veranstaltungen wir machen würden, und selbst wenn wir jeden Tag in der Gemeinde eine Veranstaltung hätten, wo wir zusammenkommen würden, glaube ich, dass es nicht diese persönliche Zeit ersetzt, die wir brauchen mit unserem Herrn. Wo wir zu ihm kommen können, wo wir gute Dinge von ihm empfangen, wo wir ihm Dinge sagen, wo wir sein Angesicht suchen, wo wir seinen Willen suchen, wo wir unser Herz ihm ausschütten und wo wir ihm erlauben, uns zu verändern, an uns zu arbeiten, uns Dinge zu erklären, für uns da zu sein, wo wir von ihm gute Dinge empfangen und wo wir uns von ihm füllen lassen. Es ist enorm anstrengend, wenn wir versuchen, Dinge auszuteilen, die wir vorher nicht empfangen haben. Das kostet eine Menge Kraft und ist nicht leicht. Und das, was wir da austeilen, das ist dann auch noch so ein bisschen fragwürdig. Weil vieles dann aus eigener Kraft geboren ist, aus eigenen Ideen entspringt, aus dem Druck heraus, ich muss jetzt, ich sollte doch und. Und wo sollen wir sonst Dinge von Gott empfangen, wenn nicht in der persönlichen Zeit mit ihm? Um sie dann auszuteilen, wenn wir zusammenkommen. Im Psalm 105, Vers 4 steht, fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Es gibt also eine ganze Menge Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass wir beständig, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich sage täglich, eine Zeit mit ihm haben. Gott möchte das, dass wir regelmäßig zu ihm kommen, vor ihm sind, dass er uns verändern kann, dass er an unserem Herzen arbeiten kann, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann. Es geht nicht nur darum, dass wir von ihm was empfangen und dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, sondern Gott sehnt sich danach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und er wartet manchmal darauf, dass wir kommen, dass wir dafür uns mal Zeit nehmen. Deshalb ist es gut, wenn wir das einplanen, eine persönliche Zeit mit ihm. Dass es dann nicht irgendwie nach vielen Tagen oder Wochen uns mal wieder auffällt, dass wir leergelaufen sind und mal wieder Zeit bräuchten, sondern dass das ein täglicher Termin ist. Sprüche 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Oder Jeremia 29, Vers 13 bis 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Gott lässt sich gerne finden von uns. Aber wir müssen uns auch auf die Suche machen. Wir werden nichts finden, wenn wir nicht suchen. Und Gott kann uns nichts geben, wenn wir nicht vor ihm sind, um Dinge von ihm zu erwarten, um Dinge von ihm zu erbitten. Nun ist die Frage, ja, wie richte ich mir diese Zeit ein am Tag? Morgens, mittags, abends, in der Mittagspause vielleicht oder ja, kurz vorm Einschlafen so. Man dann manchmal früh merkt, man hat es abends gar nicht mehr gesprochen, man ist dabei eingeschlafen. Ich möchte euch empfehlen, diese Zeit mit Gott frühmorgens einzuteilen, diese Zeit frühmorgens zu haben. Natürlich ist es kein Gesetz, aber es gibt viele gute Beispiele in Gottes Wort, dass es sich lohnt, am Morgen nach Gott zu suchen und morgens diese Zeit zu haben. Psalm 90, Vers 14, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Psalm 90, Vers 14, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Psalm 88, Vers 14, ich aber, o Herr, schreie zu dir, und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Psalm 90 geht es darum, dass die Bitte da ist, dass Gott uns sättigt am Morgen mit seiner Gnade, dass wir also am Morgen früh, wenn wir in den Tag gehen, satt sind von seiner Gnade. Und wer sich ein bisschen auskennt in Gottes Wort, ich habe mir die Bibelstelle nicht notiert, aber so sagt Gott, oder so sagt die Bibel von Gott, dass seine Gnade jeden Morgen wieder neu ist. Und wenn ich mir morgens diese Zeit nehme, diese Gnade zu empfangen, dann ist die frisch. Dann ist die nicht schon abgestanden vom Tag oder ein Stück aufgebraucht, die ist frisch. Die ist neu da für mich. Und es wäre schade, wenn ich mir diese Gnade morgens nicht abholen würde. Und im Psalm 88 geht es darum, ich schreie zu dir. Also da geht es darum, mit den Nöten und Sorgen, die ich habe, nicht erst am Ende des Tages dann zu kommen, wenn alles schiefgelaufen ist, sondern bevor der Tag beginnt, schreie ich zu Gott und bitte ihn, dass er mir hilft, dass er bei mir ist, dass er mir Gelingen schenkt. Und ich werde meine Sorgen früh am Morgen bei ihm los. Oder Psalm 143, Vers 8, lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Hier geht es darum, am Morgen etwas zu hören von seiner Gnade, etwas zu empfangen. Und morgens zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Bevor der Tag beginnt, bevor all die Dinge auf mich einstürmen, ich vertraue dir. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Also ich habe viele Pläne für heute. Ich habe mir viel vorgenommen. Oder ich muss zu dem Termin und zu dem. Und da haben sich andere Dinge vorgenommen, was sie mit mir machen wollen. Und ich komme erstmal zu meinem Herrn und frage ihm, was ist der Weg, Herr, den ich gehen soll? Tu mir kund deinen Weg. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Jesus hat es auch so gemacht. Also das ist nicht nur in dem Psalmen beschrieben, sondern Markus 1, 35. Und morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Also nur noch mal ein Beispiel davon, dass Jesus auch morgens, als es noch dunkel war, sich früh morgens auf den Weg gemacht hat, an einen einsamen Ort ging, wo er nicht abgelenkt wurde, wo niemand was von ihm wollte, wo er Zeit und Ruhe hatte, mit seinem Vater allein zu sein, um dort zu beten. Und dort bekommen wir auch die Kraft für den Tag, die wir, denke ich, jeder von uns brauchen. Also ich mache euch Mut, diese Zeit morgens einzuräumen. Für diejenigen, die morgens sehr früh raus müssen oder die sehr viel Stress haben oder die sagen, sie können sich morgens überhaupt nicht konzentrieren, das wird dann im Laufe des Tages immer besser. Für diejenigen, denen das schwerfällt, wir müssen da nicht mit einer Stunde beginnen, früh morgens. Es reicht manchmal 15 Minuten, 20 Minuten, eine, in eine Zeitspanne, wo ich sage, okay, das schaffe ich. Wir werden dann merken, wenn man da ein Stück drin ist, dann wird es von alleine mehr. Und je geübter wir das sind, desto leichter fällt es uns auch früh aufzustehen. Aber die Zeit morgens ist enorm wichtig. Aus meinem eigenen Leben möchte ich das vielleicht als Beispiel erzählen, dass ich jetzt auch nicht früh extra eher aufstehe, um mir die Zeit zu nehmen, sondern ich stehe früh ganz normal gewohnt auf. Dann bringe ich unsere Kinder in die Schule und wenn ich dann auf Arbeit fahre, dann habe ich morgens noch eine halbe Stunde Zeit. Also bevor meine Arbeitszeit beginnt, ich könnte zwar eine halbe Überstunde machen, aber ich habe früh, bevor es startet, habe ich Zeit und bin allein im Büro und dann nutze ich diese Zeit für diese stille Zeit mit Gott. Ne? Also auch hier könnt ihr kreativ sein, ihr könnt auch gemeinsam euch austauschen und Ideen von anderen mal erfahren oder den Heiligen Geist bitten, wie kann ich das machen? Ne? Also es, wenn man das wirklich möchte, wenn es ein Herzensanliegen ist, morgens Zeit zu haben, dann finde ich diese Zeit. Und dann wird sie mir zum Segen werden. Okay, was tue ich in dieser Zeit? Ja, wir haben ja wieder eine Tafel, ich schreibe ein paar Punkte an. Das erste ist danken und loben. So, nun könnte man sagen, ist aber auch recht einfallslos. Im Jups ist es auch das Erste. Ja, wenn wir im Gottesdienst sind, ist es auch so ziemlich das Erste. Jetzt auch noch in meiner persönlichen Zeit. Ich denke, das ist einfach so, dass Gott an erster Stelle steht in unserem Leben und in allen Dingen, die wir tun, ist es zuerst wichtig, ihn zu danken für die Dinge, die er uns schon Wunderbares getan hat, ihn zu loben, für sein wunderbares Wesen zu danken. Denn das schließt uns eine Tür auf, die enorm wichtig ist für den nächsten und für den übernächsten Schritt. Im Psalm 100, Vers 4 steht, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn dankt seinem Namen. Oder im Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also es gibt einen Weg, wie wir in Gottes Gegenwart kommen. Und dieser Weg geht über Loben und Danken. Das heißt, wenn ich das nicht tue, dann laufe ich Gefahr, nicht in seine Gegenwart zu kommen. Und der Weg in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft, ist der Weg, einzuziehen in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Na gut, wenn ich jetzt keine Gitarre dabei habe oder kein Klavier, ist das auch nicht so schlimm in meiner persönlichen Zeit. Es ist natürlich auch schön, wenn ich dort auch mal ein Dankeslied singen kann. Aber wichtig ist hier die Einstellung unseres Herzens und das, was wir ihm als erstes frühmorgens sagen. Ob es das ist, ach Herr, ich habe schon wieder so schlecht geschlafen und ich habe doch wieder böse geträumt und jetzt ist das schon wieder und jenes und hier tut es mir weh und dort. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, wenn wir erst damit anfangen, ihn zu danken und ihm zu loben. Und da stoßen wir die Tür auf in seine Gegenwart, dass wir wegkommen davon, auf uns zu sehen, wie mir es wieder geht, wo es heute früh wieder wehtut und was heute früh wieder alles schiefgegangen ist. Sondern wir schauen zuerst auf ihn, auf sein wunderbares Wesen, auf seine Verheißung, auf seine Herrlichkeit, auf das, was er heute tun möchte an diesem Tag mit uns, für uns. Und wir sind sofort in einer anderen Perspektive. Der Tag beginnt anders, wenn wir mit Lob und Dank starten. Wenn wir ihm die Möglichkeit geben, uns zu erfüllen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Das fällt vielleicht nicht immer leicht, Danke zu sagen, morgens. Und auch dann, wenn es schwerfällt, wenn ich trotzdem bekenne, dass er wunderbar ist und ihm danke für die vielen wunderbaren Dinge, dann ist es ein Opfer und dann verherrlicht es unseren Herrn und dann wird ein Weg gebahnt, auf dem er zu uns kommen kann und auf dem wir gute Dinge von ihm empfangen können. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also wenn wir sein Heil sehen wollen, seinen Segen empfangen werden wollen, dann gehen wir diesen Weg, ihm Danke zu sagen und ihn zu verherrlichen. Wird auch nochmal deutlich im Psalm 50. Viele werden diesen Vers kennen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Aber da steht was davor und da steht was danach. Das man aufschlagen möchte, es lohnt sich. Psalm 50, Vers 15. Im Vers 14 steht nämlich, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde. Das steht im Vers 15 und der Satz ist ja nicht zu Ende. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und dann geht es immer noch ein Stück weiter und du sollst mich preisen. Und dann, das ist auch so ein Vers, wo wir das sehen, dass dieses rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, das ist eingebettet in opfere Gott Dank und du sollst mich preisen. Und diesen Zusammenhang, der ist enorm wichtig. Und wenn wir uns vielleicht manchmal wundern, warum wir das eine oder andere nicht empfangen können von ihm, obwohl er es uns geben möchte, oder warum wir, ja, warum unsere Gedanken oft so betrübt sind, oder warum die eine oder andere Bitte nicht so erhört wird, wie wir uns das vorstellen, dann wäre das vielleicht eine Antwort, dass wir aufpassen müssen, dass wir das Erste auch das Erste sein lassen. Ihn Dank zu opfern. Früh am Morgen, bevor der Tag beginnt. Und dass wir ihn dann gerne anrufen können mit all unseren Dingen, die uns beschäftigen und die uns bewegen, wo er uns gerne helfen möchte und uns gerne Antwort geben möchte. Aber das Erste kommt zuerst. Und wenn wir das tun, dann kommen wir nicht mit leeren Händen zu Gott. Es ist im 2. Mose 23, Vers 15 ist es beschrieben, dass wir nicht mit leeren Händen vor sein Angesicht kommen sollen. Und auch nochmal im 5. Mose 16, Vers 16, ich lese jetzt mal nur die zweite Bibelstelle. Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Ähnlich ist es auch nochmal im 2. Mose 23, Vers 15 beschrieben. Wenn wir mit Lob und Dank kommen, dann kommen wir nicht mit leeren Händen. Wenn man das mal im Bild ausdrücken möchte, könnte man sagen, unser Altar ist die persönliche Zeit mit Gott und unser Opfer ist Lob und Dank. Und das ist wohlgefällig vor Gott. Damit treten wir ein in seine Gegenwart, damit bahnen wir einen Weg und damit schützen wir uns vor negativen Dingen, die täglich nach uns greifen. Wenn wir zuerst Danke sagen, dann schützen wir uns davor, undankbar zu sein und den Tag mit Jammern zu beginnen. Gottes Wort sagt, dass wir in allen Dingen dankbar sein sollen. Ich würde das so verstehen, wenn ich früh morgens aufwache und ich bin krank, spüre, dass ich krank bin, dass ich nicht auf Arbeit gehen kann, dass ich Fieber habe oder enorme Schmerzen, dann würde ich nicht morgens aufstehen und sagen, danke Herr, dass ich krank bin. Aber ich würde aufstehen und würde sagen, danke Herr, dass du da bist und danke, dass du Krankheit besiegt hast. Und danke, dass du mir helfen wirst, wieder gesund zu werden. In allen Dingen Danke zu sagen, heißt nicht für alle Dinge. Der Teufel hat eine Menge Dinge, die er jeden Tag auf uns wirft. Dafür muss ich ihm nicht noch die Ehre geben und Danke sagen. Aber ich kann in allen Dingen Danke sagen. Das heißt, in den Umständen, in denen ich bin, die nicht gut sind vielleicht, die mir Mühe machen, die mich quälen, in diesen Umständen kann ich trotzdem meinem Herrn danken, dass er für mich da ist und dass er mir hilft, dass er mir beisteht und dass er diese Dinge überwunden hat. Dankbarkeit ist Medizin gegen Rebellion und gegen Neid. Und Dankbarkeit trainiert unsere Fähigkeit, sich am Segen anderer zu erfreuen. Ich kann ihm auch Danke sagen, wenn meinem Bruder oder meiner Schwester was Tolles widerfahren ist. Ja. Auch das hilft mir, meinen Blick von mir wegzuwenden und zu sehen, wenn Gott so gnädig ist mit meinem Bruder, wie viel gnädiger wird er mit mir sein? Und wenn ich mich mit meinem Bruder freuen kann, dann kann sich mein Bruder auch freuen, wenn mir was Schönes passiert. Wir sind dafür geschaffen, miteinander Gemeinschaft zu haben, uns aneinander und miteinander zu erfreuen. Und dann muss ich nicht morgens anfangen, Gott zu sagen, dass ich das jetzt auch noch möchte, was mein Bruder hat, sondern ich kann freuen, dass er reich beschenkt ist und dass es ihm gut geht. So. Für was können wir danken? Nur noch mal ein paar kurze Gesichtspunkte dazu. Wir können Gott danken für seine wunderbare Schöpfung, für seine unaussprechliche Liebe und Treue, für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit, für seine Weisheit, für seine Stärke, für seine Größe, für seine Souveränität. Ich glaube, ich könnte jetzt noch viele Dinge aufzählen. Wenn wir damit beginnen, dann sind wir immer noch nicht bei uns. Dann sind wir noch nicht dort, was er uns geschenkt hat, was wir haben. Sondern wir sind immer noch dabei, ihn anzusehen und ihn für sein wunderbares Wesen zu danken. Und aus dieser Perspektive können wir dann auch Danke sagen für die vielen guten Dinge, die er uns schon geschenkt hat und täglich schenkt und auch noch schenken möchte. Wir können Danke sagen für seine Versorgung. Für Essen und Trinken, für Kleidung, für Arbeit, für deinen Besitz kannst du ihm danken, für deine Gesundheit, für die Gemeinde, für Geschwister, für Älteste, für deinen Ehepartner, für deine Kinder. Für so viele Dinge, die wir täglich aus seiner Hand empfangen. Die selbstverständlich erscheinen und die trotzdem ja nicht selbstverständlich sind. Du kannst ihm dafür danken, dass er dein Leben vom Tod errettet hat, dass Jesus für dich gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, dass er ein vollkommenes Opfer für dich gebracht hat, dass Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Durch dieses Blut, das Jesus für dich vergossen hat, dadurch sind wir erst in der Lage, Gemeinschaft mit dem Vater haben zu können. Dass wir uns morgens diese Zeit nehmen können, dass das geht, dass der Vater bei uns ist, dass wir bei ihm sein können. Das ist durch das Opfer Jesu erst zustande gekommen. Der zweite Punkt ist, ehre das Blut Jesu. Das nur wieder. Hebräer 10, Vers 19 sagt, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Das ist das, was ich gerade gesagt hatte. Durch das Blut Jesu haben wir die Möglichkeit, mit unserem Vater Gemeinschaft zu haben. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Also Freimütigkeit, die Freiheit. Wir haben die Freiheit, bei ihm zu sein. Im Alten Testament durfte in das Heiligtum nur der hohe Priester, nachdem er geopfert hatte. Geopfert wurde das Blut von Böcken und Kälbern zum Beispiel. Um das nochmal ein Stück zu verdeutlichen, lese ich uns vier Verse aus Hebräer 9, die Verse 11 bis 14. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Vers 13, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also, um das nochmal ein bisschen zu erklären, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt. Das Zelt beschreibt hier die Stiftshütte im Alten Testament und das größere und vollkommenere Zelt, das bezieht sich auf den Himmel. Also das ist immer ein Vergleich, wie es im Alten Testament war und wie es jetzt ist. Alten Testament ging der hohe Priester einmal im Jahr in dieses Innere der Stiftshütte, in dieses Zelt. Und Jesus ist für uns als hoher Priester ein für alle Mal in das vollkommenere und größere Zelt, das nicht mit Händen gemacht war, also in dieses Himmlische hineingegangen. Und dann heißt es hier, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, wie im Alten Testament, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für alle Mal, als eine ewige Erlösung für uns. Vers 12. Also im Alten Testament wurde das Blut von Böcken und Kälbern vergossen und Jesus hat mit seinem eigenen Blut dafür bezahlt. Er hat sein eigenes Blut vergossen und er hat es ein für alle Mal getan. Es reicht aus bis in alle Ewigkeit, um uns eine ewige Erlösung zu erwerben. Vers 13 beschreibt nochmal, wenn das Blut von Böcken und Stieren zur Reinheit des Fleisches dient. Im Vers 14 dann, so dient das Blut von Jesus zur Reinigung unseres Gewissens von toten Werken. Das Gewissen reinigen von toten Werken, das ist damit gemeint, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen. Wir müssen nicht immer denken, ach, ich würde ja so gern zu Gott kommen, aber ich habe halt wieder das und jenes und auweia, da kann ich jetzt nicht kommen. Sondern Jesus hat sein Blut dafür vergossen, um unser Gewissen zu reinigen. Und mit toten Werken ist auch das gemeint, alles was aus einem schlechten Gewissen heraus entsteht, das sind tote Werke. Also wenn ich sage, ich muss mir jetzt mal wieder Zeit nehmen, um in der Bibel zu lesen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dann gehört das dazu. Oder wenn ich sage, ich muss wieder das machen oder jenes tun oder der Herr erwartet jetzt bestimmt das von mir und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, aber um ihn gnädig zu stimmen, werde ich das wohl auf mich nehmen. Das sind tote Werke. Sondern die Motivation ist die, dass wir die Dinge, die wir tun, aus Liebe zu Jesus tun. Aus Liebe zu ihm und nicht, um irgendein Werk zu erfüllen, das er von uns verlangt, damit wir gut dastehen. Und das ist damit gemeint, dass Jesus mit seinem Blut dafür bezahlt hat, dass wir keine Werke mehr tun müssen, um gerettet zu werden, sondern dass wir frei sind, von diesem Werke tun zu müssen und dass wir ohne ein schlechtes Gewissen zu ihm kommen können und aus Liebe zu ihm heraus diese Dinge tun. Hebräer 12, Vers 24, ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das Blut Abels, was redete das Blut Abels? Das Blut Abels schrie nach Vergeltung. Und es sprach gegen ihn. Und das Blut Jesu spricht für uns. Und dieses Blut Jesu spricht uns frei. Also das ist genau andersrum Es klagt uns nicht an, sondern spricht uns frei. Deshalb habe ich jetzt ein Stück ausgeholt, das zu erklären, warum es so wichtig ist, das Blut Jesu zu ehren, weil das die Grundlage unserer Errettung ist. Und weil Jesus durch sein eigenes Blut all diese Dinge sozusagen besiegt hat, die sich aufmachen wollen, um uns zu schaden. All die Dinge, die der Feind auf uns wirft, die hat Jesus am Kreuz von Golgatha besiegt. Und er hat uns davon freigemacht, von jedem Fluch. Und deshalb können wir in der Kraft des Blutes Jesu diese Dinge überwinden. Und es ist eine gute Sache in meiner persönlichen Zeit mit ihm dafür zu danken, sein Blut zu ehren, zu sagen, danke Herr Jesus für dein Blut. Ich rühme dein Blut über meinem Körper zum Beispiel. Ich rühme dein Blut über meinem Körper, weil dein Blut mich freigemacht hat von jeder Krankheit und von jedem Schmerz. Und daran glaube ich und das werde ich erleben. So können wir das Blut Jesu ehren und es rühmen über unserem Körper aussprechen, was Jesus mit seinem Blut getan hat und dann werden diese Dinge in Existenz kommen. Das Blut Jesu, so spricht Gottes Wort, reinigt uns von Schuld und Sünde, von Krankheit und Schmerzen, von Abhängigkeiten und Süchten. Das Blut Jesu kann sogar unsere Gedanken reinigen und unsere Fantasien. Das Blut Jesu kann unsere Träume reinigen. Das Blut Jesu ist die stärkste Macht im Universum. In jedem Tropfen seines Blutes steckt mehr Kraft als in der gesamten Hölle. Und das Blut Jesu ist wirksam gegen alle Angriffe des Feindes, mit denen er uns zerstören will. Also das Blut Jesu heiligt uns. Andere Bibelstellen sagen, es befreit uns von einem schlechten Gewissen, reinigt uns von toten Werken. Es macht uns fähig, dem lebendigen Gott zu dienen. Es spricht uns frei von jedem Fluch des Gesetzes. Es macht uns zu Inhabern eines neuen Bundes und es lässt uns mit Freimut vor den Thron der Gnade kommen. Weil ich gerade dieses Beispiel gebracht hatte, dass das Blut Jesu meine Krankheiten und Schmerzen besiegt hat am Kreuz. Ich habe eine Bibelstelle, die ich sehr oft laut proklamiere, Jesaja 53. Hier steht im Vers 4 und 5, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Diese beiden Verse habe ich über einen langen Zeitraum jeden Morgen in dieser Zeit laut ausgesprochen, proklamiert und sie auf mein eigenes Leben angewandt, indem ich gebetet habe, Jesus, danke, dass du meine Krankheit getragen hast. Danke, dass du um meiner Übertretung willen durchbohrt wurdest und wegen meiner Missetat zerschlagen. Danke, dass die Strafe auf dir lag, damit ich Frieden habe. Und in deinen Wunden bin ich geheilt worden. Amen. Und so kann ich das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, auf mein eigenes Leben anwenden, indem ich dieses Wort zu meinem persönlichen Wort mache, das laut ausspreche, das bete, das proklamiere. Und damit kommt diese Wahrheit in mein Leben hinein. Deshalb auch der nächste Punkt. Muss ich auf meinem Konzept gucken. Wo habe ich den stehen? Hier. Ehre sein Wort und seine Verheißungen. Ich schreibe mal noch hin, wende es an. Es ist gut und wichtig, ihm dafür zu danken, für sein Wort. Und es auszusprechen, dass wir das glauben, dass sein Wort die Kraft hat, alles das auszuführen, wovon es spricht. Ihm Danke zu sagen und es dann persönlich anzuwenden auf mein Leben. Wir können Gottes Wort beten, dann wissen wir, dass wir 100% Wahrheit beten, dass wir nicht unsere eigenen Gebete sprechen, die manchmal ganz schön von unserer Seele gelenkt sind, unsere Seele gern das hätte und was wir alles noch brauchen und was wir uns gern wünschen. Wir können Gottes Wort beten und damit beten wir 100% Wahrheit. Und dieses Wort kann in uns das bewirken, wovon es spricht. Johannes 8, Vers 31 und 32, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, wenn wir gebunden sind, dann kommen wir in Freiheit, indem wir in seinem Wort bleiben, indem wir sein Wort hernehmen, sein Wort lesen, sein Wort proklamieren, seinem Wort glauben, es aussprechen und dann werden wir erleben, dass dieses Wort uns frei macht, weil dieses Wort die Kraft dazu hat. Und wenn wir sein Wort beten, führt uns der Heilige Geist in die Wahrheit hinein, die dieses Wort ausspricht. Und er entwickelt in unserem Herzen eine tiefe Liebe zu dieser Wahrheit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gefüllt sind mit seinem Wort, dass es in uns lebendig wird, dass es in uns wachsen kann. Und überall dort, wo in unserem Leben Gebundenheit da ist, ist die Ursache dafür oftmals, dass Lügen da sind. Lügen, die wir irgendwann geglaubt haben oder andere ausgesprochen haben, was auch immer. Und diese Lügen haben uns gebunden und gefesselt. Und wir kommen dort in Freiheit, wenn wir dort mit seinem Wort hineingehen und gegen diese Lügen sein Wort anwenden. Ist noch ein bisschen theoretisch, oder? Ich will es mal versuchen, noch ein bisschen praktischer zu machen. Wenn ich mit Gefühlen von Minderwertigkeit zum Beispiel zu tun habe, oder Zweifel, oder Unsicherheit, oder was auch immer, dann wächst daraus eine Gebundenheit und es können mögliche Folgen daraus entstehen, wie Einsamkeit zum Beispiel, wenig Freude im Leben, Neid auf andere. Und dieses Gefühl, andere sind scheinbar viel beliebter als ich. Daraus kann sich dann auch wieder eine Traurigkeit entwickeln oder sogar eine Depression. Und wir flüchten vielleicht sogar hin und wieder in Dinge wie Alkohol vielleicht oder Esssucht oder Fernsehen oder was weiß ich. Und am Ende steht die Entfremdung von Gott, vielleicht sogar noch viel schlimmere Dinge in unserem Leben, dass wir mit unserem Ehepartner nicht mehr klarkommen oder an unserem Arbeitsplatz Probleme haben, unsere Arbeit verlieren. Und das alles ist vielleicht zurückzuführen auf eine Gebundenheit, auf Gefühle, auf Zweifel, die der Teufel in unserem Leben hineingestreut hat und die dort Boden gefunden haben. Und wir beten sein Wort. An dieser Stelle suchen wir uns Bibelstellen raus, wo wir sein Wort beten können, dass uns die Wahrheit darüber aufschließt, wer wir sind, wie Gott uns sieht. Zum Beispiel bei Anklage, Schuldgefühl oder so, wenn wir dieses Schuldgefühl in uns nicht loswerden, dass wir schuldig sind, dass wir Versager sind, dass wir uns selber anklagen. Kolosser 1, 13 bis 14 steht, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also Gottes Wort sagt, dass wir nicht mehr unter dieser Macht der Finsternis leben, weil Jesus uns herausgerissen hat. Wir leben nicht mehr in diesem finsteren Kasten. Du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts, du machst alles falsch, du bist verdammt. Aus dieser Finsternis hat uns Jesus rausgerissen. Und wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das heißt, in ihm haben wir die Erlösung, uns ist vergeben. Die Schuld ist vergeben, wir sind frei, wir sind daraus erlöst. Und so kann ich beten, himmlischer Vater, du hast mich errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. In dir, Herr Jesus, habe ich die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und wenn diese Gefühle wieder kommen, kann ich das beten. Und so bete ich das Wort Gottes und wende es an auf mein persönliches Leben, um diesen Lügen in mir etwas entgegenzusetzen und diese Lügen zu vertreiben und frei zu werden. Oder bei Selbstzweifel, bei Minderwertigkeitsgefühle. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Dann heißt es weiter, wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Also wenn ich früh in den Spiegel schaue, kann ich sagen, ich danke dir, Herr, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Auch wenn das Spiegelbild jetzt nicht so aussieht. Aber die Wahrheit ist, dass Gottes Wort sagt, ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. So sieht mich Gott. Und wenn es so weiter heißt, wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Wenn ich jetzt glaube, dass mich Gott geschaffen hat und dass ich nicht wunderbar bin, dann hat Gott etwas geschaffen, was nicht wunderbar ist. Das wäre für mich zumindest der logische Schluss. Da ich aber daran glaube, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut ist und dass er mich geschaffen hat zu seinem Ebenbild, dann kann ich auch seinem Wort glauben, wenn es über mich sagt, ich bin wunderbar und erstaunlich gemacht. Oder wenn ich oft Gefühle von Angst habe oder alleingelassen zu sein, im selben Psalm 139, Vers 5 zum Beispiel heißt es, Moment, hier, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Danke, Herr, dass du mich heute an diesem Tag von allen Seiten umgibst und dass du deine Hand über mir hältst. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, nicht geliebt zu werden, empfehle ich Jeremia 31, Vers 3. Dort heißt es, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Danke, Herr, dass du mich mit ewiger Liebe geliebt hast und dass du mich zu dir gezogen hast aus lauter Gnade. Das sind so Übungen, die ich früh am Morgen machen kann, wo ich Wahrheit in mein Leben hineinspreche, wo ich das Wort Gottes anwende, dem Wort Gottes die Möglichkeit gebe, das zu bewirken, wovon es spricht und wo mein Leben verändert wird. Und dafür lohnt es sich, sich früh wirklich die Zeit zu nehmen. Ich mache dir Mut für die Bereiche in deinem Leben, wo du Probleme hast, dir Bibelstellen rauszusuchen und die in deine Bibel zu legen und die morgens beständig zu beten und auszusprechen. Unser Leben wird sich ändern, wenn wir das tun. Ja, das Wort Gottes. Johannes 6, Vers 63 heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Der Geist ist es, der lebendig macht. Also, dass sein Wort in uns lebendig werden kann und lebendig in unserem Leben sein kann, dafür ist einer notwendig, der Heilige Geist. Also Punkt 4, ehre den Heiligen Geist. Ich kürze das mal ab. Ehre den Heiligen Geist, rede mit ihm. Der Heilige Geist möchte mit uns in Gemeinschaft leben. Er ist der, wo Jesus gesagt hat, ich werde euch einen anderen Helfer, einen anderen Beistand schicken, der bei euch ist in Ewigkeit. Johannes 14, Vers 16 bis 17, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Einen anderen Beistand. Das Wort Beistand bedeutet hier einer, der zur Hilfe gerufen wird. Also ich kann den Heiligen Geist in jeder Situation in meinem Leben, in meinem Alltag zu Hilfe rufen. Er kennt sich in allen Gebieten aus. Es ist der Fachmann schlechthin. In anderen Schriftstellen wird dieser Beistand oder Heilige Geist auch übersetzt mit, er ist der juristische Berater, der Fürsprecher, ein Mittler und ein Anwalt. Oder jemand, der für einen anderen oder als dessen Stellvertreter vortritt und eintritt. Und so wird zum Beispiel auch Jesus bezeichnet in 1. Johannes 2, Vers 1, unser Beistand, unser Stellvertreter, unser Fürbitter und vermittelnder Anwalt. Wir brauchen den Heiligen Geist, wenn wir als seine Nachfolger, als Christen, als seine Jünger leben wollen. Du kannst errettet sein auf der Basis von Jesu Opfer am Kreuz, aber du kannst nur als ein Erretteter leben mit dem Heiligen Geist. Dass das, was Jesus für uns getan hat, hat uns ewige Errettung sozusagen, hat uns ewige Errettung gebracht. Aber wenn wir hier auf dieser Erde leben wollen, wie seine Jünger, wie seine Nachfolger, brauchen wir seinen Heiligen Geist. Der Geist ist es, der lebendig macht. Wie soll sein Wort in uns lebendig werden, wenn wir den Geist nicht haben? Wenn der Geist der ist, der das lebendig macht, sein Wort, dann ist es ohne ihn nicht möglich. Wie viele kennen das Wort Gottes? Wie viele lesen täglich darin, seitenweise. Und sie folgen Jesus trotzdem nicht nach. Ohne den Heiligen Geist können wir ihm nicht nachfolgen. Wir brauchen ihn. Er ist unser Beistand, unser Helfer. Er führt uns in die Dinge hinein. Er macht das, was Gott uns bereithält durch sein Wort und durch vieles andere, das macht er lebendig. Jesus sagt auch selber, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Also wer wird uns lehren, wer wird uns erinnern, wenn nicht der Heilige Geist? Er wirkt auf vielfältige Art und Weise, er stillt unseren Durst, er gibt echte Erfüllung. Er befähigt uns auch, den Durst anderer zu stillen. Das hat eine Wechselwirkung. Wenn wir uns die Zeit nehmen, vor ihn zu kommen, uns von ihm füllen zu lassen, dann haben wir etwas, was auch wieder aus uns herausfließen kann. Aber wenn wir nicht gefüllt sind, wenn der Heilige Geist in uns nicht sein darf und nicht wirken kann, dann kann er auch durch mich nicht zu anderen hinwirken. Der Heilige Geist bleibt bei uns. Er steht uns bei, er vertritt uns vor dem Vater. Er leitet uns in die Wahrheit. Er bereitet uns auf die Zukunft vor. Er verkündigt uns das Kommende, sagt Gottes Wort. Er redet, was er hören wird vom Vater. Er verherrlicht Jesus in uns und er nimmt von Jesus und gibt es uns. Wir hatten uns schon mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigt, deshalb möchte ich das jetzt nicht zu sehr ausdehnen. Aber ich denke, es ist nochmal wichtig, an dieser Stelle uns kurz in Erinnerung zu rufen, worum es ja eigentlich geht. Alles, was uns der Vater, was uns Jesus geben möchte, das bekommen wir durch den Heiligen Geist, der uns leitet, der uns in die Wahrheit führt, der in uns ist und der uns hilft. Ja?
Die Bibelstelle, wo du sagst, dass der Heilige Geist und alles lehrt, was euch.
Ja, Johannes 14, Vers 26. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Deshalb bete in anderen Sprachen. Ich nehme das jetzt mal mit zu diesem Punkt 4, ehre den Heiligen Geist. Bete in anderen Sprachen. Das Sprachengebet ist eine wunderbare Gabe Gottes, wie auch alle anderen Gaben. Und wie jede andere Gabe muss auch das Sprachengebet trainiert werden. 1. Korinther 14, Vers 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, so steht es in der revidierten Elberfelder. Und die Übersetzung, wo es vom Urtext her am genauesten übersetzt ist, das ist eine Übersetzung von Bengel. Dort heißt es, ich will aber, dass ihr alle mit Sprachen redet. Also es wird hier ganz klar von Paulus ausgedrückt, dass er möchte, dass wir alle in Sprachen reden. Und es geht hier dabei nicht um die Geschichte, dass wir jetzt im Gottesdienst nur dann in Sprachen reden sollen, wenn ein Ausleger da ist, das wo wir letzte Woche uns schon mal drüber ausgetauscht haben, sondern es geht darum, um in meiner persönlichen Zeit mit Gott in Sprachen zu beten. 1. Korinther 14, Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Also wir reden nicht zu Menschen, sondern wir reden zu Gott. In unserer Zeit mit ihm reden wir zu ihm, nicht zu anderen Menschen. Und wir reden im Geist Geheimnisse, steht hier. Also mit den Geheimnissen ist es sicherlich so, dass wenn wir jedes Wort verstehen würden, was der Heilige Geist durch uns redet, wir würden es vielleicht an mancher Stelle nicht mal glauben. Weil wir vielleicht dafür noch gar keinen Glauben haben. Oder weil wir uns das vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Oder weil das vielleicht noch eine Dimension ist, wo uns Gott hineinbringen möchte. Und es ist wichtig, dass wir heute schon anfangen, dafür zu beten. Da wir es aber noch gar nicht wissen und dafür noch gar keinen Glauben haben, brauchen wir den Heiligen Geist, der die Dinge ausspricht, der sie in Bewegung bringt. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir in neuen Sprachen beten sollen in unserer persönlichen Zeit. Und da bahnen wir einen Weg, dass die Dinge kommen können, die der Herr mit uns und durch uns tun will. Oder wir merken, dass es an einer bestimmten Stelle in unserem Leben nicht weitergeht. Und wir suchen Bibelstellen raus und beten und machen und überlegen und tauschen uns aus. Aber da ist eine Sache, da kommen wir nicht drauf. Aber der Heilige Geist weiß es. Und wir beten in neuen Sprachen und sprechen das aus, was in dieser Situation wichtig ist. Und es kann zu einem Durchbruch kommen, ohne dass wir das jetzt genau gesteuert haben. An dieser Stelle geben wir die Kontrolle ab. Wir wissen an dieser Stelle nicht, was wir jetzt genau beten. Wir haben uns hier nicht mehr unter Kontrolle, sondern der Heilige Geist übernimmt unsere Zunge und wir liefern uns ihm aus. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir trainieren können in unserer Zeit mit Gott, uns ihm hinzugeben, uns ihm auszuliefern, zu sagen, ich gebe die Kontrolle für mein Leben ab, übernimm du das. Da gibt es viele Dinge, die mir wichtig sind, die mir im Gebet auf dem Herzen liegen. Aber ich nehme mir Zeit, das zu beten, was du beten möchtest. Auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich überlasse dir das, ich gebe die Kontrolle ab.
Die
1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Und genauso wie wenn wir Gottes Wort beten oder aussprechen, genauso beten wir 100% Gottes Willen, wenn wir in neuen Sprachen beten. Der Heilige Geist kann gar nicht anders, außer Gottes Willen zu beten. Also wir beten exakt nach dem Willen Gottes. Unser Gebet ist frei von Beeinflussung unserer Verfassung, also wie wir uns gerade fühlen und welcher Stimmung wir gerade sind. Wir beten 100% Wahrheit auch für die Zukunft, für die Dinge, die erst noch kommen sollen. Wir beten Zukünftiges, denke ich, auch nicht nur für uns selber, auch für unsere Kinder, für unsere Gemeinde, was immer in dieser Zeit geschehen soll. Und indem wir das tun, werden wir selber mit auferbaut. Gottes Wort sagt, dass wir auferbaut werden, wenn wir in neuen Sprachen beten. Und je mehr wir Auferbauung brauchen, desto mehr sollten wir das tun. Auch wenn wir das nicht verstehen, wir sollten uns trotzdem darauf konzentrieren, was wir beten. Also nicht so beten, dass ich jetzt in der Zeit meine Schuhe putze und da so in Sprachen vor mich hin nuschel und in Gedanken dabei bin, was ich auf Arbeit als nächstes mache oder als erstes, sondern dass wir ruhig sind, uns Zeit nehmen, in Sprachen beten und selber zuhören, was wir da beten. Auch wenn wir das nicht unbedingt verstehen, aber dass wir uns trotzdem darauf konzentrieren. Und dann erleben wir das auch, wie wir in dieser Zeit aufgebaut und gestärkt werden. Also wichtig ist, dass wir uns auch hier nicht ablenken lassen. Ja, muss kurz auf mein Konzept gucken, wo ich jetzt bin. Ja, Paulus sagt, 1. Korinther 14, Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und ich kann es nur empfehlen, ihm nachzueifern. Matthäus 12, Vers 34 heißt es, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und es ist entscheidend, ob wir früh am Morgen davon reden, was wir uns heute für Sorgen machen, was für Bitterkeit in uns ist und was uns quält, oder ob wir davon reden, wie wunderbar er ist, ihm loben und danken, ihn ehren und in neuen Sprachen reden. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Bitte und Fürbitte. Die Dinge, die ich auf dem Herzen habe, möchte Gott hören. Er möchte sich gerne um unsere Dinge kümmern. Und deshalb muss ich sie auch aussprechen. Deshalb will Gott unsere Bitte hören. Aber ich würde nicht mit der Bitte beginnen, sondern ich würde mit Lob und Dank beginnen, so wie wir das gerade rausgearbeitet haben. Und ich würde ihm dann meine Bitten sagen, was mir auf dem Herzen ist. Und ich kann daran glauben, dass Gott unsere Bitten erfüllt. Bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann heißt es auch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also ich muss meine Bitte schon vortragen, wenn ich etwas haben möchte. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich denke, dass das im Allgemeinen ganz gut funktioniert, Gott zu sagen, was wir brauchen. Aber dieses letzte hier noch, die Fürbitte, das ist etwas, wo es auch gut ist, sich Dinge aufzuschreiben, wofür wir beten wollen. Wir leben in einer Gemeinschaft als Gemeinde miteinander und unsere Brüder und Schwestern brauchen Gebet. Unsere Gemeinde braucht Gebet, unsere Ältesten brauchen Gebet. Es gibt so viele Dinge, für die wir mit einstehen können im Gebet, in unserer persönlichen Zeit mit Gott und wo Gott es auch hören möchte. Geht es hier nur ich, meiner, mir? Oder geht es auch darum, das Anliegen meines Bruders habe ich auch auf dem Herzen? Und wenn ich dann in den nächsten Jups gehe und weiß, ich habe die ganze Woche für den gebetet, dann werde ich ihm ganz anders begegnen. Und wenn er dann noch erzählt, oh ja, es geht mir besser, seit Mittwoch geht es mir wirklich besser und ich weiß, dass ich am Mittwoch angefangen habe, für ihn zu beten, da geht es mir doch gut dabei. Da merke ich doch, oh ja, dranbleiben, weitermachen, schön. Und dann kann ich mich mitfreuen und muss nicht denken, ach, dem geht es besser, mir nicht. Ja. Ja, sondern ich bin daran beteiligt, dass es ihm besser geht. Und auch das ist wieder was, wo ich Anteil habe an dem Segen, den mein Bruder hat. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich jetzt nochmal auf diese ganze Jups-Geschichte vielleicht zurückkomme, dass wir füreinander da sind, füreinander einstehen und füreinander beten. Das hilft uns, dass uns die Sorgen des anderen wichtig sind, dass wir nicht nur an uns selber denken und dass wir füreinander Verantwortung übernehmen. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann, wenn ich im Jups bin, dann von jemand anders höre, dass er für mich gebetet hat und dass er einen Eindruck hat. Und natürlich höre ich mir das an. Und es könnte sein, dass mir das nicht schmeckt. Ich vielleicht, was hat der jetzt gehört in seiner Zeit mit Gott? Was? Kann doch gar nicht sein. Ist doch nicht. Das glaube ich aber nicht. Und da kommt dann so ein bisschen raus, was ist denn in meinem Herzen? Bin ich offen für das, was mein Bruder mir sagen will oder nicht? Und an dieser Stelle lerne ich auch wieder Demut, wenn ich sage, ja, ich möchte das hören. Wenn jemand für mich betet, möchte ich hören, was er gehört hat, wenn er was gehört hat. Und ich will mir das anhören und ich will mir darüber Gedanken machen. Viele Menschen glauben so, das glaube ich nur, wenn Gott mir das sagt. Wenn Gott mir das sagt, mache ich das natürlich, dann glaube ich das. Aber wenn mein Bruder mir das sagt, ne, dann nicht. So, das muss mir Gott schon selber sagen. Wenn du dir von deinem Bruder oder von deiner Schwester nichts sagen lässt, dann lässt du dir auch von Gott nichts sagen. Wenn wir schon auf das nicht hören, was wir mit unseren leiblichen Ohren hören können, wieso sollten wir auf das hören, was Gott uns sagen will, wo die Wahrnehmung manchmal viel schwieriger ist? Also wir tun gut daran, wenn wir einander erlauben, für uns zu beten, wenn wir einander erlauben, uns die Dinge zu sagen, die Eindrücke, die der andere hat. Und wenn wir uns da gegenseitig helfen, in das hineinzuwachsen, was Gott möchte. Auch wenn mir das vielleicht manchmal schwerfällt. In Jüngerschaft miteinander zu leben, hat viel mit Charakterschule zu tun. Und es hat auch damit zu tun, dass ich mich meinen eigenen Stärken und Schwächen auch stellen muss. Und dass ich auch hier in meiner persönlichen Zeit beten kann, Herr, verändere mich, verändere mein Herz. Ich möchte für meine Brüder und Schwestern kein Problem darstellen. Ich möchte nicht, dass sie wegen mir nicht mehr in die Jobsgruppe kommen oder so. Ich möchte nicht, dass meine eigenen Fehler vor mir verborgen bleiben und ich an meiner Berufung vorbeigehe. Ich möchte, dass ich verändert werde. Und ich will meinen Brüdern und Schwestern erlauben, mir dabei zu helfen. Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. An den Früchten werden wir erkannt werden. Und wenn wir diese Früchte haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir so miteinander leben. Dass wir in einer Haltung leben, wo uns der andere etwas sagen kann. Kolosser 3, Vers 13 noch am Schluss. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also wenn wir das in Anspruch nehmen, dass uns Gott vergibt, jeden Tag, dann muss ich auch bereit sein, meinem Bruder zu vergeben. Sonst kann ich das nicht in Anspruch nehmen für mich, dass Gott mir vergibt. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also ich lerne, meine Geschwister anzunehmen und zu ertragen. Und ich lerne das auch damit, indem ich für sie bete. Wenn ich jemanden wirklich nicht abkann und er mir richtig, wenn es mir schwerfällt, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann versuch in dieser persönlichen Zeit mit Gott für ihn zu beten. Und nicht nur so zu beten, Herr, mach, dass da endlich anders wird, sondern hilf mir, dass ich ihn so sehen kann, wie du ihn siehst. Das ist ein enorm hilfreiches Gebet. Wenn du das jeden Tag betest, hilf mir, meinen Bruder so zu sehen, wie du ihn siehst, dann werden wir mit anderen Augen ihn sehen und dann wird sich unsere Einstellung ändern und dann wird sich vielleicht auch der Bruder ändern. Aber es beginnt oft bei mir, mit meiner Sichtweise, mit meiner Haltung zu ihm oder zu ihr. Ja, wir stellen unsere Hausgruppen nicht unbedingt danach zusammen, wer jetzt am besten miteinander kann. Wir machen es auch nicht umgedreht, aber es wird wahrscheinlich in jeder Gruppe mindestens einen geben, der mir total auf den Kranz geht. Aber daran werde ich lernen. Ne? Wenn ich nur mit den Leuten mich umgebe, die 100% so sind wie ich, dann werde ich nichts lernen, dann werde ich nicht weiterkommen in meinem Leben. Ja, wir tun uns da gegenseitig einen guten Dienst, wenn wir füreinander beten. Natürlich muss nicht jeder mein allerbester Freund sein und ich muss auch nicht mit jedem meine persönlichsten, intimsten Dinge besprechen. Also bitte mich an der Stelle nicht falsch verstehen. Aber dass ich sage, in der Gemeinde neben dem will ich nicht sitzen oder die ist nicht in meiner Jobsgruppe, sonst gehe ich, das wird schwierig. Wenn wir sagen, das ist der Maßstab hier, ein Herz und eine Seele zu sein, dann müssen wir versuchen, dorthin zu wachsen. Dann muss es unser Anspruch sein. Ne? Und da können wir uns gegenseitig helfen. Also wir reden trotzdem in Wahrheit miteinander. Wir müssen auch keine Dinge, die schlecht sind, schönreden. Aber wie wir miteinander reden, wie wir füreinander beten, wie wir miteinander umgehen, was wir da für eine Sichtweise haben, was wir dem anderen erlauben, das entscheiden immer noch wir. Und da will uns Gott helfen und da ist diese persönliche Zeit gut dafür, die Dinge mit ihm zu besprechen und dann in der Jobsgruppe auszuteilen davon. Okay, soweit.
Wir machen noch ein Stück im Thema weiter heute Abend. Und das war ein echter Schatz, was wir heute so gehört haben vom Andreas. Und ich möchte das nochmal irgendwie auch so unterstreichen, dass wir dürfen auch mal so einen Anleitungszettel früh uns herlegen und sagen, okay Herr, ich gehe jetzt die Punkte mal durch. Das hat nichts mit an irgendwelchen Vorschriften kleben zu tun. Es hat einfach damit was zu tun, dass wir praktische Hilfe annehmen für unsere Gemeinschaft mit Gott. Und wer hatte im letzten Jahr jeden Tag eine erfüllte Gemeinschaft mit Gott? Hebt mal die Hand hoch. Im letzten Tag, jeden Tag mit Jesus geredet, Wort gelesen. Ja, stark. Ich hatte das nicht jeden Tag. Es gab auch ein paar Tage, wo ich so in den Tag reingestolpert bin. Und kann aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich einfach nicht. Aber was mir ganz sehr auf dem Herzen ist, dass wir den Sinn des Ganzen verstehen. Der Sinn des Ganzen ist nicht, und auf gar keinen Fall, dass wir das tun, was der Andreas aus dem Hebräer vorgelesen hat, dass es tote Werke sind. Dass ich das gute Gefühl habe, ich habe das getan, was Gott mir gegenüber gnädig stimmt. Das ist das Letzte. Weil das sind tote Werke. Davon möchte uns Jesus befreien. Deswegen ist es gut, so eine Anleitung herzunehmen, dass wir echte Gemeinschaft mit ihm erleben und daraus leben und daraus schöpfen. Und das, wie das Andreas gut gelehrt hat, in unsere Gemeinschaft mit einbringen, denn dann hat jeder etwas. Und gibt es noch einen zweiten Teil heute, wie wir das dann umsetzen in unserer Gemeinschaft. Wie wir das, was wir empfangen haben, in der Gemeinschaft umsetzen. Und ein Teil davon ist es, möchte ich einfach ein paar verschiedene Bibelstellen lesen und ein paar praktische Gedanken dazu noch sagen, wie wir zusammen beten. Ich möchte mit euch mal Matthäus 18, Vers 19 und 20 anschauen. Matthäus 18, da steht, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wer hat den Vers jetzt zum ersten Mal gehört in seinem Leben? Wer hat den schon 100 Mal gehört? Wenn es reicht. Also es ist einer der bekanntesten Verse in Gottes Wort und auch einer der verkanntesten Verse in Gottes Wort. Weil dieser Vers eigentlich für jedes christliche Treffen zitiert wird, landläufig. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit heißt, denn wo zwei oder drei versammelt sind, zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. zuvor steht, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das Versammeltsein in dem Namen von Jesus heißt, in völliger Übereinstimmung mit Jesus sein. Und wenn da zwei oder drei bedeutet eine gewisse Anzahl Menschen, versammelt sind in völliger Übereinstimmung mit Jesus, da bin ich in ihrer Mitte. Es gibt also eine Bedingung dafür, dass Jesus in der Mitte von einer Gruppe ist, die sich trifft. Und das ist, diese Menschen, die sich treffen, sind in Übereinstimmung mit Jesus. Dadurch entsteht eine Art Einheit, wo einfach die Gegenwart Gottes sich niederlässt. Wo Jesus sagt, da bin ich in ihrer Mitte, oder wir können es auch bezeichnen, da ist die Gegenwart Gottes. Und beileibe nicht jedes Treffen, wo sich Kinder Gottes treffen und auch vielleicht zusammen beten, läuft in dieser Art und Weise, dass die Bedingungen von diesem Wort Gottes erfüllt sind. Die Menschen, die da zusammenkommen, wo dieses Wort gilt, ist, die haben eine ungestörte, eine ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn, sind mit ihm, mit Jesus eins und sind dadurch auch untereinander eins. Und dieses Wort ist eins der am meisten missbrauchten Worte aus Gottes Wort für eine beliebige Art von Treffen. Und die Art von Treffen, wo Jesus die Verheißung gibt, da bin ich in ihrer Mitte. Wie dieses Treffen abläuft, ist nicht beliebig. Und da möchte ich ein paar Verse aus der Apostelgeschichte lesen. Lasst uns mal Apostelgeschichte 4, Vers 23 lesen. Eine Begebenheit, nachdem Petrus und Johannes gefangen genommen wurden. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum tobten die Nationen und seinen eitelsten Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und so weiter. Dann steht am Schluss: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das ist ein Beispiel für eine Versammlung in dieser Einmütigkeit, von der Jesus spricht, wo er sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das Schlüsselwort ist, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Sie hatten eine, wie wenn ein Magnet Eisenspäne ausrichtet, sie hatten durch die unsichtbare Kraft des Heiligen Geistes die definitiv gleiche Ausrichtung. Sie waren einmütig in dem Gebet. Das Gebet hatte eine Richtung. Und zwar war das nicht so, dass alle formal dieser Richtung zugestimmt haben, sondern in ihrem Herzen war in allen ein gleicher Antrieb, genau das zu beten. Und das ist eine nur übernatürlich mögliche Einheit. Übrigens gibt es im okkulten Bereich, im seelischen Bereich, kann es auch so eine Art Einheit geben. Aber diese Art Einheit, die diese Kraft hat, geht nur übernatürlich. In der Finsternis bedient sich der Teufel der Kraft der menschlichen Seele und dort werden Dämonen freigesetzt. Das kann nie diese Kraft haben, die eine Einheit im Heiligen Geist hat. Aber diese Art Einheit, die hier beschrieben ist, geht nur übernatürlich. Und Einheit in diese Richtung, dass Jesus dadurch wirken kann, geht nur durch den Heiligen Geist. Und durch eine entsprechende Herzenshaltung. Das hat Andreas vorhin schon angefangen, das Thema. Diese Einheit im Gebet, wo Jesus verheißen hat, dass er wirklich mit seiner Gegenwart da ist, die ist absolut nicht abkoppelbar von unserer Haltung, mit der wir zusammen sind. Wenn da in einem Teil der Leute Vorwürfe gegeneinander sind, kann man eine Gebetszeit durchhalten und es kann auch ein gewisses Maß an Gegenwart Gottes kommen. Aber die eigentliche Kraft von einem Gebet in Einheit hat das nicht und wird es auch nie haben. Also ist also unsere eigene Herzenshaltung entscheidend dafür, dass solche Dinge geschehen. Ist auch sehr interessant, in welcher Reihenfolge dieses Gebet in Einmütigkeit abläuft. Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Zuerst wird Gott geehrt für das, was er getan hat. Ihm wird gedankt oder was auch Andreas erklärt hat. Zuerst bekommt der Herr die Ehre. Zuerst wird erstmal festgestellt, wer Gott ist und was er kann. Aber das würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber was ich auf dem Herzen habe, ist, dass es eine Art von Einheit gibt in einer Gemeinschaft, die zusammen betet, die zur Folge hat, dass Jesus frei wirken kann durch diese Gebete. Die zur Folge hat, dass diese Gebete definitiv erhört werden. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und das war nicht durch Zufall oder weil Gott da irgendwie das gerade Spaß gemacht hat, mal dort ein Erdbeben loszulassen, sondern es war eine Folge dieser Einmütigkeit. Sie nun, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen Herrscher und so weiter. Eine ähnliche Sache im Vers 32 im gleichen Kapitel. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Das ist der Zustand, in dem sie zusammengekommen sind. Und in diesem Zustand ist eine Harmonie, eine Einmütigkeit im Gebet möglich, wo der Heilige Geist der Dirigent ist. Und lasst uns nochmal Apostelgeschichte 12 lesen. Da steht, nachdem Petrus gefangen genommen wurde, ab Vers 1, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Petrus ebenso umgebracht wird, war groß. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, im Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also auch ein weiteres Beispiel für ein gemeinsames, einheitliches Gebet der Gemeinde für ein bestimmtes Anliegen. Und wir wissen, wie das ausgeht, dass Petrus befreit wurde von einem Engel. Und im Vers 12, und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Also es gab regelmäßige Versammlungen in der Gemeinde, wo sie zusammen gebetet haben, um den Herrn zu leben oder um den Herrn zu loben oder um speziell physische Dinge zu beten. Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also aus unserer persönlichen Gemeinschaft mit Jesus heraus, die wir jeden Tag pflegen, daraus lebt Jesus in uns, und wenn in uns Jesus so lebt, dann sind unsere Treffen von dieser übernatürlichen Einheit geprägt. Axel hat mal einen Spruch gemacht, der steht auch auf unserer Webseite. Das Maß an Gegenwart Gottes in einer Gemeindeversammlung setzt sich aus dem Maß von Gegenwart Gottes in dem Leben eines jeden Einzelnen zusammen. Also wie stark Gottes Gegenwart unter uns wirksam sein kann, hängt einfach auch mit davon ab, inwieweit wir in diesen Punkten, über die der Andreas gelehrt hat, treu sind. Da besteht ein Zusammenhang. Deswegen sind diese beiden Themen heute auch zusammen dran. Dann Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes dem Vierfürsten auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Hier ist das gemeinschaftliche Gebet nicht extra erwähnt. Aber es ist eine Atmosphäre, eine Zusammenkunft von Leuten, die dem Herrn gedient haben und gefastet haben. Dem Herrn dienten sie, indem sie einfach ihm gesagt haben, wie er ist. Sie waren vor ihm, sie haben auf ihn gehört, sie haben auf ihn gewartet. Sie waren in Gemeinschaft, sie waren in ihrem Geist, in ihren Herzen in Übereinstimmung. Und in dieser Gemeinschaft hatte der Heilige Geist den Raum zu sprechen, dass Paulus und Barnabas zu dem Werk ausgesandt werden, zu dem sie berufen sind. Offenbar war das den anderen auch bekannt, dass so eine Berufung auf dem Leben von Paulus liegt, dass er ausgesandt werden soll und auch auf Barnabas. Aber noch war nicht klar, wann denn das mal losgeht. Als Paulus die erste Runde gemacht hat, ging einiges schief und Brüder haben ihn erstmal eingesammelt und haben gesagt, komm mal, du brauchst erstmal noch ein bisschen Ausbildung. Und der Heilige Geist hat das geformt und es gab ein Treffen von verschiedenen Leuten, die mit speziellen Berufungen zusammen waren. Und dort hat der Heilige Geist gesprochen, sendet mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Man kann das sagen, der Gemeinschaft ist der Ort der geistlichen Geburt. Es gibt eine Lehre von Derek Prince, wo er das auch so bezeichnet. Solche Zeiten, wo der Heilige Geist die Regie hat, in einem gemeinschaftlichen Gebet, die sind die einzigen Orte, wo wirkliche, echte geistliche Dinge geboren werden, die Kraft haben und die Bestand haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir irgendwie eine Ahnung davon bekommen, was können denn wir dazu beitragen, dass eine Gebetszeit, eine Gebetsgemeinschaft irgendwie in diese Qualität kommen kann. Das hat es nämlich nicht von alleine und nicht immer. Und es hängt auch nicht nur von unseren Sachen ab, es hängt auch von dem übernatürlichen Werk des Heiligen Geistes ab, solche Momente von geistlicher Geburt zu erzeugen. Aber wir haben einen Teil dabei zu tun, dass das möglich ist. Und ich würde das mal so bezeichnen, dass das wie in einem Orchester ist. Wenn wir gemeinsam beten, braucht es eine Übereinstimmung, braucht es eine Harmonie, eine gute, echte, geistliche Harmonie. Nicht keine seelische Harmonie, wo jeder den anderen irgendwie die Seele streichelt, sondern es braucht eine echte, geistliche Übereinstimmung. Die erreichen wir zuerst erstmal, indem wir das tun, was wir heute gehört haben, dass wir unsere persönliche Beziehung mit Gott pflegen. Und es hängt so, so viel davon ab, ob wir das tun oder nicht. Aber vorausgesetzt, wir tun das, wir pflegen unsere persönliche Beziehung mit Jesus, haben wir alle etwas im Herzen aus unserer Zeit mit Jesus erfahren. Und ich vergleiche das mal, wir haben jeder ein Instrument, jeder hat so einen Gedanken von Gott. Der ist vergleichbar mit einem Instrument im Orchester. Wir kommen zusammen und jeder spielt auf sein Instrument los, was er gerade so an Gedanken hat von Gott. Der eine freut sich, dass Gott ihn geheilt hat, er dankt dem Herrn. Der andere schließt sich an mit einer Fürbitte für Israel. Der Dritte betet für jemand in der Gemeinde, der Not hat, dass der gesund wird. Der Vierte preist dem Herrn für die Offenbarung, die er aus Gottes Wort bekommen hat. Der Fünfte schüttet sein Herz vor Gott aus und erzählt ihm seine Not. Das ist ungefähr, wenn jeder sein Instrument unabhängig von dem anderen spielt. Jeder hat etwas, aber er gebraucht es einfach, wie es ihm gerade in den Sinn kommt. Und das klingt so, wie wenn das Orchester seine Instrumente stimmt. Völlig durcheinander. Dann gibt es auch verschiedene, der eine ist schon geübt im gemeinschaftlichen Gebet und der andere noch nicht so. Man kann es vergleichen, einer ist ein echter Virtuose auf seinem Instrument, er kann die tollsten Sachen spielen, die halsbrecherischsten Läufe, Melodien und Kurven schlagen mit seinem Instrument. Und jemand anders ist glücklich, wenn er einen Dreiklang ordentlich sauber rauskriegt. Gibt es auch diese verschiedenen Levels von Übung, die die Musiker da miteinander haben. So, und jetzt gibt es in dem Orchester normalerweise einen Dirigenten. Und es hängt alles davon ab, ob das Orchester sich nach dem Dirigenten richtet oder nicht. Deswegen muss jeder sein Instrument zu Hause trainiert haben. Wisst ihr, das ist die Zeit mit dem Herrn. Wir können nicht mit unserem Instrument antreten, mit unserem Gebet und haben nichts empfangen vom Herrn. Das heißt, wir können nicht auf unserem Instrument spielen. Das klingt genauso schaurig, als wenn wir es durcheinander machen. Also, die Voraussetzung ist, wir haben geübt. Aber damit es dann zu einem einheitlichen Fluss wird, braucht es den Dirigenten. Und der Heilige Geist versucht alles, um in einer gemeinsamen Gebetszeit eine harmonische Musik vor dem Thron Gottes zusammenzubringen. Und wir sind da manchmal mehr oder weniger gut drauf, dass wir das mitkriegen. Und es gibt praktische Möglichkeiten. Erstmal, wir richten uns darauf aus, Herr, was willst du innerlich? Stelle ich das, was mir jetzt ganz oben drauf ist in meinen Gedanken, was ich am liebsten jetzt sofort sagen würde, das stelle ich zurück und sage, okay, Herr, das habe ich auf dem Herzen. Mal gucken, wann mein Einsatz kommt. Mal gucken, wie du, Heiliger Geist, das jetzt wirkst. Und es ist schon fast immer richtig, dass wir erstmal die Größe von Jesus rühmen, genau wie die das hier gemacht haben in der Apostelgeschichte. Herrscher des Universums, der du den Himmel und die Erde geschaffen hast. Erstmal wird klargestellt, wer der Herr ist, und es wird ausgedrückt, wer er ist. Das baut Glauben auf in der Gemeinschaft. Davon können wir sehr viel abgucken, sehr viel lernen. Also, es hängt auch mit unserer Herzenshaltung zusammen. Ich bin bereit, mich der Leitung des Heiligen Geistes unterzuordnen. Nun ist das nicht immer ganz so leicht, die Leitung des Heiligen Geistes zu erkennen. Ich glaube, es gibt zwei Linien, wie der Heilige Geist eine gesamte Gruppe so leitet, dass dieser Klang von Einheit im Geist zustande kommt. Das ist zum einen, sind das die Gedanken, die er mir direkt ins Herz gibt, meinetwegen durch das, was ich von ihm selbst empfangen habe, was ich mitgebracht habe in die Runde, und durch das, was jemand anders zum Ausdruck bringt. Diese beiden Kanäle benutzt der Heilige Geist, und ich muss beide Antennen wach haben in einer Gebetsrunde, damit ich der Leitung vom Heiligen Geist folgen kann. Idealerweise sind das diese Geländer, in der eine Gemeinschaft im Gebet in Einheit geführt wird. Das selber Hören auf den Heiligen Geist, Herr, was willst du? Und Hören auf den anderen, was er betet, was er zum Ausdruck bringt. Und die schönsten Momente sind die, wo ich vom Heiligen Geist einen Gedanken hatte, ich sage, das glaube ich, das soll jetzt zum Ausdruck kommen, das sollte jetzt Jesus gesagt werden. Oder in dieser Art und Weise sollte diese Bitte vor Gottes Thron kommen. Oder dieses Wort Gottes sollte über diese Situation jetzt ausgesprochen werden. Und der neben mir oder mir gegenüber spricht genau das. Es gibt nichts Schöneres, als solche Momente zu erleben. Und das, da kann man spüren, wenn sowas geschieht, merkt man, oh ja, jetzt hat das Orchester sich auf den Dirigenten eingestimmt. Jetzt fließen wir zusammen, jetzt fängt es an, harmonisch zu werden. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir an diesem Moment nicht einen Haken schlagen und dann was völlig anderes beten, was in diesem Fluss nicht dazugehört. Weil der Heilige Geist ist auch ein Zartfühlender, ist auch irgendwie scheu. Ist nicht das korrekte Wort dafür, wie er ist, aber in einer Gebetsgemeinschaft, wo so ein Fluss zustande kommt, und wir hatten das auch schon hin und wieder erlebt, wo wir gemerkt haben, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wirklich alle eins sind, wo wir merken, unsere Herzen sind vom Heiligen Geist in Übereinstimmung gebracht und es fließt und wir haben Glauben für das, was wir beten. Dann kam es hin und wieder vor, dass jemand sein Standardanliegen vor den Herrn gebracht hat und das Ding war hin. Der Fluss war abgeschnitten. Auch da möchte ich Mut machen, das ist nicht die Katastrophe an sich, dass Jesus nicht mal mit uns reden würde hinterher. Aber für den Moment ist das, was der Heilige Geist angefangen hat zu formen, einfach hinüber. Deswegen ist es wichtig, dass wir darin irgendwie feinfühlig sind und trainieren. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Da hatten wir eine Gebetsgemeinschaft hier für Israel. Das war während der Zeit, als vom Libanon aus Raketen geschossen wurden bis nach Haifa runter, also der gesamte Norden Israels unter Beschuss war. Wir hatten vor Gott eingestanden für unsere Geschwister in Haifa und wir hatten einen bestimmten Ort zu beten, dass die Kraft Gottes auch physisch wirksam ist, auch auf militärischem Gebiet die Kraft Gottes wirksam ist. Irgend sowas in dieser Richtung hatten wir. Und einer in der Runde, eine Person, hat es auf dem Herzen zu beten, dass Gott jetzt Frieden schenkt. Was an sich grundsätzlich erstmal nichts Falsches ist, aber es gehört in dem Moment nicht zu dem Fluss, den der Heilige Geist geformt hatte. Wir haben uns das auch nicht rausgesucht, wir wollten auch nicht irgendwie kriegerisch sein extra, aber es hatte sich so zusammengefügt. Der Dirigent, der Heilige Geist, hat angefangen, das Orchester in diese Richtung zu bringen. Und wir waren in Übereinstimmung und hatten auch Glauben für das, was wir gebetet haben. Und in dem Moment war der Pegel dafür, Glauben zu haben, runter. Und das ist einfach nur, wir haben in solchen Zeiten eine Verantwortung, einfach, dass wir üben, auf den Heiligen Geist zu hören. Und es ist in keiner Weise, wie soll ich sagen, es macht jeder mal Fehler. Jeder von uns macht dabei Fehler. Und das ist kein Problem, wenn wir mit der richtigen Haltung zusammen sind. Wenn wir nicht an dieser Stelle dann sagen, aber das hatte ich jetzt aber so auf dem Herzen und das musste jetzt so gebetet werden. An dieser Stelle zieht sich der Heilige Geist zurück und es kann nicht das zustande kommen, was in Matthäus 18 steht, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, so bin ich mitten unter ihnen. Also der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Er versucht alles und er versucht es jedes Mal wieder, dass er uns in diese Harmonie, in diese Übereinstimmung führt. Und mal kriegen wir das besser mit, mal schlechter. Wichtig ist, dass wir das im Fokus haben, wenn wir zusammenkommen und beten. Dass wir sagen, Heiliger Geist, wie willst du uns zusammenbringen? Und manchmal, gerade auch in unserer Jobs, auch meiner Erfahrung, das geht nicht immer sofort. Weil wir manchmal alle einen Anlauf brauchen. Alle ein bisschen, jeder hat so seine Melodie im Ohr, die er anfängt reinzubringen. Wenn wir aber aufeinander hören, wie wir beten, wenn wir auf den Heiligen Geist hören, was er uns selbst sagt, dann nimmt das der Heilige Geist und macht das immer mehr zu einer Harmonie, zu einer Einheit, zu einem Wohlklang vor Gott. Und dieses Beten in Gemeinschaft, in Einheit, das ist ein absolutes Zeugnis für das Werk des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Weil das nicht menschenmöglich ist. Das kannst du nicht anordnen, nicht erarbeiten, nicht machen. Aber wir haben Möglichkeiten, wo wir praktisch dafür mitwirken können. Die sind sehr nüchtern, sehr simpel. Wir hören auf das, was der Heilige Geist uns persönlich gesagt hat und vergleichen das mit dem, was jemand anders gerade betet. Und so können wir uns orientieren. Wo geht es jetzt lang? Wo will der Heilige Geist hin? In welche Richtung? Und dann kann es sein, es ist eine Zeit von Lob, von Anbetung, von Ehrerbietung. Und der Heilige Geist gibt schon das Signal, auch für die gesamte Gruppe gleichzeitig, wenn auch diese Zeit von Ehrerbietung oder von Jesus Großmachen beendet ist und dann das nächste Notenblatt aufgeschlagen wird. Wir gehen in kämpferische Fürbitte zum Beispiel. Und auch da will es der Heilige Geist, dass alle damit drin sind, alle auf ein Ziel ausgerichtet sind, wie der Magnet Eisenspäne in eine Richtung bringt. So will es der Heilige Geist tun. Und was wir in der Apostelgeschichte lesen, sie erhoben einmütig ihre Stimme. Das ist die Bezeichnung dafür, was passiert, wenn der Heilige Geist eine Gemeinschaft in Einheit geführt hat. Und da wir in allem Lernende und Übende sind, müssen wir ganz einfach uns zugestehen, dass wir da auch üben wollen. Aber davon ist ziemlich viel abhängig. Wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist ein gemeinschaftliches Gebet in genau eine Richtung führt, wo alle mit in eine Richtung gehen, dann hat das eine unheimliche Kraft. Deswegen ist es nicht egal, ob wir das üben oder nicht. Noch zwei Verse aus Epheser 5, Vers 17 bis 20 und Kolosser 3, Vers 16. Der Andreas war vorhin schon fast da gewesen. Epheser 5, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und wenn Gottes Wort uns dazu auffordern, dass wir verstehen, was der Wille des Herrn ist, dann geht Gott davon aus, dass das möglich ist, dass wir das verstehen. Also wir kommen in einer Gebetsgemeinschaft zusammen mit dem Wunsch, Herr, ich will verstehen, was dein Wille für diese Zeit jetzt ist. Was willst du, dass es gebetet wird? Dann, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Auch diese Erfahrung können, denke ich, viele von uns bezeugen, dass so eine Zeit in Einheit, in Übereinstimmung mit dem Herrn und in Übereinstimmung miteinander hat einen Schub, hat einen Drive, gibt auch eine innere Sättigung und Befriedigung, die, wo ein leicht alkoholisiert sein, bei Weitem nicht ranreicht. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist eine definitiv echte Alternative. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Hier kommt das zusammen, was wir in unserer persönlichen Zeit mit Gott empfangen haben. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Der Punkt, ehre sein Wort, wende es an. Und wenn das der Fall ist, dann passiert das, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Also das, was in unserem Herzen singt und klingt, das ist das, was auch in einem gemeinschaftlichen Gebet einfach zutage tritt. Und wie viel Möglichkeit der Heilige Geist auch hat, so ein Orchester in eine bestimmte Richtung zu leiten, hängt auch mit davon ab, wie viel jeder auf seinem Instrument geübt hat. Und wenn wir das tun, was wir hier heute Abend vom Andreas gehört haben, dann hat der Heilige Geist Material, hat er Fähigkeiten in unserem Geist, die er verwenden kann, um sie auch in so einer gemeinsamen Gebetszeit zu so einer harmonischen Einheit zu führen. Und auch das gemeinsame Beten oder Singen im Sprachen, wenn wir in dieser Haltung sind, Herr, gebrauche mich, lass durch mich das ausgesprochen sein, was du aussprechen möchtest, kann in so eine wunderbare Harmonie geführt werden vom Heiligen Geist, die sich dann sogar musikalisch ausdrückt. Und auch da gibt es Unterschiede, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Wenn wir manchmal zusammen in Sprachen beten, ist es manchmal mehr mühsam und wir geben uns alle Mühe und es wird auch ein bisschen, aber es hat eigentlich nicht die Durchschlagkraft. Und in anderen Zeiten merken wir einfach, dass der Heilige Geist die Regie völlig übernommen hat und wir sind einfach nicht mehr so festgebacken in unserem hiesigen Denken, sondern wir kommen frei und der Heilige Geist kann frei durch uns fließen. Da gibt es auch Unterschiede und manches ist davon auch ein Geheimnis. Aber es hängt viel davon ab, inwieweit wir unser Instrument geübt haben, indem wir unsere persönliche Zeit mit Jesus pflegen und inwieweit wir bereit sind, uns unterzuordnen. Jeder im Orchester muss sich dem Dirigenten unterordnen, sonst klingt es irgendwo schief. In einem guten Orchester, wenn da auch einer nur sein eigenes Ding macht, klingt das ganze Ding schief. Deswegen, wir sind da in einem Entwicklungsprozess und auch jede Gebetszeit durchläuft Entwicklungsphasen, bis wir in diese Einheit gekommen sind, die der Heilige Geist will. Mal erreichen wir das schneller, mal langsamer, aber das muss immer das Ziel sein. Und dazu ist der wichtigste praktische Rat ist, wir hören auf den Heiligen Geist und wir hören aufeinander und fügen uns zwischen diesen beiden Geländern ein, sodass der Heilige Geist das ganze Ding übernehmen kann. So. Amen.